Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Schriftsteller Sascha Filipenko aus Belarus, der muss im Exil leben, weil er den Autokraten Lukaschenko öffentlich scharf kritisiert hat. Genauso wie das Putin-Regime in Russland. Bei uns ist Sascha Filipenkos Roman Die Jagd viel gelesen worden. Das Buch stand auf der Bestsellerliste. Sein neuer Roman, der führt nach Moskau in das Jahr 1941. Er erzählt von einem Mann, der jahrelang mit dem sowjetischen Staatssicherheitsdienst zusammengearbeitet hat, indem er Leichen beseitigt hat, verbrannt hat, bis er selbst vom Geheimdienst verhaftet wird. Der Kremulator heißt dieser Roman. Und ich habe mit Sascha Filipenko über das Buch gesprochen und ihn gefragt, Sie erzählen da von einem Menschen, der tatsächlich gelebt hat, von Pjotr Iljitsch Nesterjenko. Wie sind Sie denn auf diesen Mann und seine Geschichte des Kremulators gestoßen?
Ich wusste, dass solch eine Person existiert hat, ein Pjotr Iljitsch Nesterjenko. Ich wusste, dass er der erste Direktor des Moskauer Krematoriums ist. Und ich kam in die Gelegenheit, über Memorial, die Gesellschaft, die leider inzwischen zerstört wurde, Einzelheiten von seinen Ermittlungsakten zu erfahren. Je weiter ich in die Vernehmungsprotokolle vorankam, begriff ich, dass ich aufgrund dieses Schicksals, dieses einen Menschen, den ganzen Horror des 20. Jahrhunderts ganz nahe erleben konnte. Und ich beschloss, darüber zu berichten.
Wenn Sie jetzt sagen, den Horror des 20. Jahrhunderts erzählen, was war für Sie jetzt im 21. Jahrhundert der Grund? Warum wollten Sie von diesem Horror, das führt ja zurück eben ins Jahr 1941 und auch in die Jahrzehnte davor, warum wollten Sie jetzt von diesem Horror erzählen?
Als ob sich leider überhaupt nichts geändert hat. In meinem Roman zeige ich, dass wir leider keine Lehren ziehen. Wir arbeiten nicht unsere Fehler ab. Wenn man die Seiten seiner Vernehmungen liest, da merkt man über bestimmten Techniken der Vernehmungen, aber auch wie er angeworben wurde, wie er damals vor so vielen Jahrzehnten angeworben wurde. Und Sie begreifen eigentlich als heutiger Mensch, dass sich über die ganzen Jahrzehnten nichts an der Technik der Werbung und der Subversion geändert hat. Und das kommt, diese Horror sind heute aktuell, weil sowohl Putin als auch Lukaschenko sich als Nachkommen, als Erben jener Macht sehen und sie totalitarisieren eigentlich unsere Gegenwart, weil sie sich als Nachkommen jener Macht sehen.
Dann lassen Sie uns ein bisschen hineinschauen, genauer in diese Geschichte. Dieser Nesterjenko ist eben der Direktor des Moskauer Krematoriums und durch seine Position wird er ja zum Zeugen der ganzen Brutalität des sowjetischen Regimes in den 30er Jahren vor allem. Viele der Opfer des stalinistischen Terrors dieser Zeit werden in seinem Krematorium verbrannt und er ist dann der Letzte, der diese Toten sieht, die Leichen sieht, bevor sie zu Asche werden. Warum wird er denn jetzt selbst verhaftet im Juni 1941, also einen Tag nach dem Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion?
Er wird festgenommen, einfach deswegen, weil er in Westeuropa eine Weile gelebt hat. Und das heißt, er hat eine Vergangenheit. Diese Vergangenheit prädestiniert ihn eigentlich, als potenziellen Spion betrachtet zu werden. Es gab damals Anweisungen, die speziell Personen, die sich als potenzielle Spione angeboten haben, dann festzunehmen. Und genau so ein Schicksal trifft ihn. Und es macht überhaupt keinen Sinn, nach irgendeiner Logik zu gucken, warum einer oder der andere festgenommen wurde. Das ist genauso wie heute. Die heutigen Machthaber leiden an fortschreitender Paranoia. Sie sehen überall Feinde, Gefahren für sich. Und deswegen wird wahllos teilweise auch festgenommen. Da braucht man nach keiner Logik zu suchen. Ich wollte eigentlich ein Schicksal zeigen von jemandem, der sich einbildet, als Anpasser, als eine Art Chamäleon zu überleben, sich in dieses Leben irgendwie einzupassen. Die Wahrheit ist aber, dass es aussichtslos war, die Sowjetmacht damals wie auch die heutige Macht an die Nase zu führen. Es ist nicht wichtig, wer er ist, was für eine Position er bekleidet. Jeder ist anfällig, jeder ist angreifbar.
Was Sie gerade sagen, dass er so einer war, der sich an jede Situation anpassen konnte, so ein Chamäleon. Ist er deshalb am Anfang auch so gelassen bei den Verhören? Weil am Anfang wirkte er so, als könnte ihm eigentlich gar nichts passieren.
Das kommt daher, weil er sehr genau die ganze Technologie kennt. Er gehört zu diesem System, er ist drinnen. Und er weiß, wie dieser Mechanismus tickt. Er denkt sich, dass er den Tod überlisten kann. Und er denkt, dass er eine Methode entwickelt hat, wie er den Tod überlistet. Und da er ja schon sehr lange zu diesem System gehört, er wartete schon lange die Festnahme, er hat sich auf diese Festnahme vorbereitet. Zudem ist er ein früherer Soldat. Er verachtet eigentlich seinen vernehmenden Beamten und er ist sicher, er würde es schaffen, ihn zu betrügen.
Dazu gehört ja auch, dass dieser Nestrienko sich öfter auch mal lustig macht über seine Lage, eben auch über den Geheimdienstler, der ihn da verhört. Das ist oft ein ja, sarkastischer, bitterer Humor. Er erzählt zum Beispiel von seiner Verhaftung, dass da ein Geheimpolizist gesagt habe, als er seine Bibliothek zerlegt, wem du es heute kannst besorgen, den verschone nicht bis morgen. Das sei also ein Spruch eines Geheimpolizisten gewesen. Warum war Ihnen denn Humor wichtig beim Erzählen dieser Geschichte?
Das war besonders wichtig für mich. Humor in diesem Fall habe ich als besonders wichtig empfunden, weil ich wollte eigentlich die Tragödie der Pathetik vermeiden. Der Humor hilft unheimlich, um in einer Diktatur zu überleben. Der Humor verwandelt sich in eine Schutzweste der Liebe, der ihnen hilft, durch diesen Irrsinn durchzukommen. Als ich die Dokumente über Nesterenko studierte, habe ich festgestellt, dass er eigentlich ein ganz außergewöhnlicher, ein extravaganter Mensch war, mit einem besonderen Humorgefühl, was er entwickelt hatte. Und deswegen ist es so, dass wenn mein Held nicht pathetisch, nicht mit großen Worten über den Horror der Verfolgung, des Terrors und so weiter spricht, was heute nicht jeder oder die meisten nicht mehr hören wollen, und er sich aber lustig macht, er ironisch das Ganze darstellt, ich glaube, das kommt auch beim Leser gut an. Außerdem müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wenn diese Menschen, die in diesem ganzen System drin sind, Witze reißen, lachen, das kommt daher, weil es für sie eine ganz normale Arbeit ist. Sie scherzen so wie Kraftfahrer, wie Köche, wie der Fleischer um die Ecke bei der Arbeit es tun. Für sie ist das eine ganz normale Arbeit, wie jeder andere auch.
Sie haben ja die Geschichte angesiedelt oder die passiert ja einfach während des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion. Hat das für Sie nochmal eine besondere Bedeutung, dass Sie diese Geschichte vom Terror, von der Verfolgung ja, der eigenen Leute in der Sowjetunion, dass die eben während dieses Krieges spielt, während eben die deutschen Truppen die Sowjetunion angreifen?
Einerseits ja, ist das schon dieser Augenblick, dieser Moment in der Zeit ist schon wichtig, aber nur, den habe ich nur benutzt als einfach einen Startmoment für einen Anfang eines Romans. Aber es ist nicht so, dass ich darauf jetzt ganz besonders setze, dass jetzt, während man das Land angreift, dass der Terror nicht nachlässt, sondern weiter um sich greift. Nein, schon 20 Jahre vor 1941 hat der Terror angefangen, gleich nach der Revolution. Vom Anfang an hat die Revolution von den 20er Jahren mit Terror geherrscht, mit Terror ihre Feinde vernichtet und dieser Terror geht bis heute weiter. Also es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt aus dem 41, aus dem Tag des Beginns des deutschen Angriffs, daraus jetzt irgendwelche größeren Schlüsse ziehe. Der Terror ist unablässig vorangeschritten.
удобное начало точки для повествования.
Der Roman ist ja schon erschienen in Russland selbst, schon im vergangenen Jahr. Was haben Sie da für Reaktionen bekommen aus Russland auf dieses Buch?
Очень интересно, мне кажется, показательная была одна реакция. Он попал.
Es war sehr interessant, die Spaltung der Kritik, der Literaturkritik in Russland zu betrachten. Der Roman ist in der engsten Auswahl für einen der wichtigsten Literaturpreise in Russland aufgenommen worden. Und die Debatten der Jurymitglieder waren öffentlich. Und genau die Jurymitglieder, die auch den Angriff auf die Ukraine, den Krieg gegen die Ukraine unterstützt haben, die haben meinen Roman vernichtend beurteilt. Und umgekehrt, diejenigen öffentlichen Personen, Persönlichkeiten, die sich gegen den Krieg geäußert haben, die haben meinem Roman ein gutes Zeugnis ausgestellt.
Dieses Buch, was bedeutet das eigentlich für Ihre Zukunft? Also ich habe schon gesagt, dass Sie im Exil leben müssen, dass Sie nicht nach Belarus zurück können, weil Sie das Lukaschenko-Regime öffentlich kritisiert haben. Soweit ich weiß, drohen Ihnen dort 12 Jahre Haft, wenn Sie zurückkehren würden in Russland. Soweit ich das weiß, können Sie sich zurzeit auch nicht aufhalten. Was bedeutet dieser Roman für Ihre Zukunft in diesen Ländern?
Ich glaube, dass der Roman an sich meine Rückkehr oder meine Zukunft nicht schwieriger macht, sondern meine Interviews, meine Artikel, die ich schreibe, meine publizistische Tätigkeit als Journalist. Leute wie Lukaschenko, glaube ich, die haben kein einziges Buch gelesen in ihrem Leben und sie registrieren nicht, was in Büchern steht. Aber umso mehr die öffentlichen Auftritte, wo man über die Lage in dem jeweiligen Land erzählt. Der Roman an sich stört sie nicht. Der Autor ist es, der sie stört.
Der Schriftsteller Sascha Filipenko, sein Roman Der Kremulator, der wurde aus dem Russischen übersetzt von Ruth Altenhofer. Erschienen ist er im Diogenes Verlag. Vielen Dank an Sascha Filipenko und besten Dank auch an Milan Radev. Er hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.